Epheser 3, die zweite Hälfte des Kapitels. Epheser 3, Vers 16. Epheser 3, 16 kann als ein Kommentar zur letztgenannten Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 23 genannt werden. Dort ist sie die Selbstbeherrschung, Macht im Inneren. Und dieser Vers ist gleichsam ein Kommentar dazu, was es da um diese Selbstbeherrschung ist, wie wichtig sie ist, wie sie zustande kommt und so weiter. Macht im Inneren, das ist das Thema dieses Verses. Paulus betet für seine Leser, dass sie diese Macht kennenlernen oder besser kennenlernen. Er macht einmal deutlich, dass diese Macht gegeben werden muss, dass es gegeben sein muss von Gott, dass wir mächtig unser Selbst mächtig werden. Und deshalb kann es auch erbeten werden. Ohne Gott vermögen wir nichts zu tun, aber Paulus betet für die ephesischen Christen und wir dürfen ihm dieses Gebet nachbeten. Wir dürfen für uns selbst beten, dass wir unser Selbst mächtig werden, und zwar unter seinem Geheiß, unter seiner Führung. Und zum Dritten macht Paulus deutlich, dass es um eine Macht über uns selbst geht. Also Macht im Inneren, Macht über uns selbst. Und jetzt die Frage, wie kann diese Macht nun zunehmen? Auf diese Frage sind wir gestern Abend noch nicht eingegangen. Und deshalb will ich diesen Vers noch einmal lesen. Damit er euch gebe, so betet Paulus, er ist hier Gott, damit Gott es euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft zuzunehmen an Macht durch seinen Geist in den inneren Menschen hinein. Diese Macht kann zunehmen. Wie? Der Apostel sagt, mit Kraft. Mit Kraft darf die Macht zunehmen. Wir sind geneigt, vielleicht diese zwei in eins zu setzen. Kraft ist Möglichkeit, Können. Macht ist Regierungsmacht, Autorität über uns selbst, Macht über uns selbst oder über etwas anderes, je nachdem es Macht braucht für einen Zweck. Mit Kraft zuzunehmen, wenn wir unser Selbst mächtig sein wollen, dann braucht es dazu ganz schlicht und einfach Kraft. Diese Kraft, wo kommt sie her? Was ist um diese Kraft? Dazu lese ich oder zitiere ich 2. Korinther 12, Vers 9. Das ist eine sehr bekannte Stelle. Jesus sagt zu Paulus, es genügt dir meine Gnade oder an meiner Gnade hast du genug. Der Vers steht nicht im Imperativ, das heißt in der Befehlsform, lass dir an meiner Gnade genügen, sondern er steht in der Erzählform, im Indikativ. Es genügt dir meine Gnade. Jesus verlangt nichts von Paulus. Er sagt nicht, dass er etwas tun soll, sondern er erzählt ihm etwas. Wenn Menschen ganz unten sind, wie Paulus damals, wenn Menschen nicht mehr weiterkommen, ganz deprimiert sind und niedergeschlagen und kommen nicht mehr weiter, dann ist es nicht ratsam, ihnen irgendwelchen Befehl zu geben, lies mal diesen Text oder bete oder tu dieses. Das sind alles Befehle, die wieder diesem, der schon unten ist, verpflichten. Jesus verpflichtet Paulus gar nicht. Er bringt ihm gute Nachricht. Paulus will, dass diese Not ihm genommen wird. Jesus kann uns helfen, immer. aber er hilft auf einer von zwei Wegen. Manchmal auf diese Weise, manchmal auf die andere Weise. Manchmal gibt Jesus Abhilfe. Das heißt, er nimmt uns die Not. Wenn ein Schüler durchaus Schwierigkeit hat mit einem Fach und er weiß, die Prüfung kommt, dann kann er beten, Herr, hilf. Ja. Und jemand hat gesagt, wir wissen doch, dass in den amerikanischen Schulen das Beten verboten wird oder ist. Jemand hat gesagt, solange es Prüfungen in den Schulen gibt, wird es auch Gebet in den Schulen geben. Es wird Schüler geben, die beten, Gott hilf mir. Nun kann Gott das Gebet erhören. Wenn der Schüler fleißig ist und einfach Hilfe braucht, dann kann Gott ihm die geben. Und diese Hilfe kann so aussehen, dass der Herr ihm hilft in der Prüfung. Sie kommt und er schafft es. Aber der Herr kann auch auf andere Weise das Gebet erhören. Und wahrscheinlich zieht der Schüler diesen Weg vor. Das heißt, die Prüfung wird abgeblasen. Sie findet nicht statt. So ist es auch mit uns. Wir möchten gern, dass die Prüfung weggehe, ja? Der Druck, der uns obliegt. Aber Gott nimmt nicht immer unsere Not, denn er hat seine ganz besonderen Zwecke damit. Und er hat besondere Ziele, die er erreichen will. Kennt ihr dieses Ziel? Es ist die Christusähnlichkeit. Das war das Ziel Gottes bei unserer Erschaffung. Und das ist das Ziel Gottes geblieben, auch in der Heilszeit. Deshalb kam Jesus, damit wir Gott wieder ähnlich würden. Und das geschieht über ein neues Bild, das Gott in den Raum gestellt hat, unseren Herrn Jesus, Gott Mensch geworden. Er ist dann die Brücke, und wenn wir ihm ähnlich werden, dann werden wir somit Gott ähnlich, weil er ja Gott ist. Nun, Gott kann Abhilfe schenken oder er kann auch Durchhilfe schenken. Und das können wir auch hier ersehen anhand von 2. Korinther 12. Es genügt dir meine Gnade. Jesus begründet dann sofort diese Aussage. Er sagt dem Paulus sogar, warum ihm seine Gnade genügt, warum sie ihm ausreicht. Denn meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Deswegen genügt sie ihm. Denn es gibt keine Schwachheit, die so groß wäre, dass Gott nicht in dieser Schwachheit, in dieser Not helfen könnte, durch Hilfe geben könnte. Und Paulus nimmt diese Aussage ganz ernst. Er sagt, darum will ich mich freuen, wenn ich schwach bin. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Denn Jesus hat versprochen, dann wird seine Kraft vollkommen. Sogar so weit ist Jesus gegangen. Wir erfahren übrigens in diesem Text von Jesus selbst, dass Gnade die Form von Kraft annehmen kann. Für uns ist Gnade sehr oft einfach Vergebung. Aber wir beten ja auch im Laufe unseres Glaubenslebens immer wieder um Gnade. Wir haben eine Aufgabe und wir bitten um die Gnade, sie auszurichten. Was wollen wir? Wir wollen Fähigkeit. Wir wollen das, was es braucht, um diese Gabe oder diese Aufgabe zu erledigen. Oder wir haben eine Schwierigkeit und wir wollen nicht weglaufen. Es braucht Gnade, da standzuhalten. Gnade ist Kraft und Kraft ist auch eine Gnade Gottes. Gnade ist eine Form der Liebe Gottes. Und die Kraft, die Paulus erbittet für die Leser in Ephesus und Umgebung, ist eine Gnade, die für die ephesischen Christen als Kraft gebraucht wird. Und die brauchen wir, wenn wir von Lesern sprechen, dann sind wir eingeschlossen, denn der Brief ist aufgehoben worden für uns und jetzt gehören wir zu den Lesern dieses Briefes und wir können durchaus sagen, Paulus schrieb im Auftrag Gottes an uns. Denn dieser Brief fand nicht sein Ziel nur mit den ursprünglichen Adressen, Handschriften, sondern er wurde aufgehoben, weil er für Gottes Volk überhaupt war. Und so gehören wir jetzt zu diesen Lesern, weil wir zu Gottes Volk gehören, für das dieser Brief ist. Und wir können dieses Gebet für uns in Anspruch nehmen. Wir haben also keine Entschuldigung, schwach zu sein. Wir brauchen unsere Aufgabe nicht in Schwachheit zu erledigen, wie man das oft hört in Gemeinden. Nein, sie soll in Kraft geschehen, in der Kraft Gottes. Die Leser dieses Briefes, die ursprünglichen, die tendierten mutlos zu werden wegen der Gefangennahme des Paulus. Er war nun schon einige Jahre gefangen und für sie war keine Aussicht da, dass er freigestellt werden konnte. Er ist frei geworden, er kam aus dieser Gefangenschaft frei, konnte noch manches erledigen, sogar Spanien besuchen. Aber dann wurde er wieder gefangen genommen und dann hat er noch einen Brief geschrieben und das ist der zweite Timotheusbrief. Die Leser, das vermutet Paulus, könnten mutlos werden. Das lesen wir in Vers 13 hier in diesem Text. Darum bitte ich euch, weil er der Apostel der Heiden ist und ihm die Botschaft anvertraut ist für sie, darum bitte ich, nicht mutlos zu werden, nicht den Mut zu verlieren. Wir brauchen nicht mutlos zu werden, wir brauchen nur die Augen auf Jesus zu richten und er hat Kraft genug für uns alle. Sie konnten mutlos werden, weil sie dachten, jetzt ist der Hauptapostel für uns Heiden, jetzt ist er gefangen genommen worden, jetzt muss er leiden. Wie geht das? Wie geht's jetzt überhaupt weiter mit dem Evangelium? An die Philipper schreibt er vom selben Ort. Es ist besser geworden mit dem Evangelium. Es ist gerade zum Vorteil geworden, dass ich hier ein Gefangener bin. Andere Brüder ergreifen das Wort und verkünden Christus, so wie ich es tue. Und viele auch hier im Prätorium, ja, selbst im kaiserlichen Palast. Und ich finde das herrlich. Ja. Der Herr vermag gerade unter der Nase von Nero, ihm einiges an seiner Beute wegzunehmen. Ja. Der Philipperbrief endet mit einem Gruß, auch die aus dem Hause des Kaisers lassen grüßen. Herrliche Ironie. Sie brauchten nicht mutlos zu werden, sagt Paulus. Es geht, das ist zum Vorteil geworden, dass ich hier Gefangener bin. Also, diese Kraft ist bei Gott in rechtem Maße vorhanden. Das lesen wir auch in diesem Vers, damit er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft zuzunehmen. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. An die Philipper schreibt er, dass Gott imstande ist, ihre Not zu lindern nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott ist reich an so vielem. Und Paulus sagt, auch an Kraft. Wir wissen um die Kraft Gottes, er ist allmächtig. Er kann alles tun, was er will. Er tut nicht das, was Atheisten oder Gottesleugner oder Spötter manchmal gewähnt haben, das, was in sich nicht möglich ist. Er kann nicht einen Kreis machen aus einem Viereck. Das sind zwei verschiedene Dinge. Darum geht es auch nicht, wenn wir sagen, Gott ist allmächtig. Kann Gott einen Stein schaffen, der so groß wäre, dass er ihn nicht mehr heben könnte? Ja. Das ist ein Widerspruch in sich. Denn er ist allmächtig und er könnte nicht etwas tun, das sinnlos ist. Er ist der weise Gott. Er ist der Gott, der alles tun kann, was er für weise hält und will. Das meinen wir mit Allmacht. Eigentlich versuche ich manchmal diesen Ausdruck zu vermeiden, damit kein Missverständnis entsteht. Seine Macht ist überaus groß. Und das genügt, um uns zu zeigen, dass er alles tun kann, was wir brauchen. Also, dass sie reich werden an Kraft nach seiner Herrlichkeit. Herrlichkeit ist das, was größer ist und schöner ist. Und bei Gott ist das bei weitem das Schönere und das bei weitem das Größere. Paulus hat die Art, manchmal Wörter aufzuhäufen. Stärke seiner Macht, Reichtum seiner Herrlichkeit. Ein Wort genügt ihm nicht. Er muss einfach aufbauen, um das superlative Wesen Gottes zu unterstreichen. Und nun zeigt er den Lesern, ich finde diesen Brief ungeheuer, ich komme nicht aus dem Staunen heraus. Paulus gebraucht hier gedrängte Formulierungen, die in sich selbst ein Kapitel oder ein ganzes Buch bräuchten, um das auszuführen. Zum Beispiel dieser Ausdruck: Er gebe euch Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Fehlt da etwas? Nichts. Dann fehlt nichts. Ja, und wir gehen nach Hause und murren, ja? Morgen früh geht's von los. Ich weiß, wie das ist. Wir vergessen, was wir gehört haben. Aber was wir jetzt hören aus dem Worte Gottes, wollen wir nicht nur hinter die Ohren schreiben. Wir wollen uns das merken durch die Kraft des Geistes. Auch dazu braucht es Kraft. Und wir wollen nie mehr murren. Wissen Sie, was murren ist? Das ist Unzufriedenheit mit Gott. Und mit Gott darf man nicht unzufrieden sein. Er tut ja nichts Verkehrtes. Und alles, was auf mich zukommt, das kommt von ihm. Und alles, was nicht in mein Leben kommt, das war nicht nötig. Ja? Gott ist nur gut, auch wenn er Schwierigkeiten in unser Leben hineinbringt. Solches wird in der Schrift manchmal Übles genannt. Nicht, weil es in sich selbst böse ist, sondern weil es für uns eine Schwierigkeit bereitet. Und wir finden das unangenehm und nicht gut, ja? Es ist nicht normal, es ist nicht richtig. Das stimmt. Es sollten keine Schwierigkeiten in der Welt geben. Aber wir wissen ganz genau, warum es sie gibt. Weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Sonst gäbe es keine Schwierigkeiten in der Welt. Doch wir, die wir erlöst sind, wir sind noch nicht frei von der Sünde. Und wir brauchen die Schwierigkeiten, um uns in Schranken zu halten, um uns zu Jesus zu treiben, damit er unser Genüge ist und nicht wir wieder von vorne anfangen wollen, das Rad zu erfinden und alles zu tun, selbst zu tun. Jesus will, dass wir lernen, uns ganz auf seine Kraft zu verlassen. Ich komme oft, das habe ich schon viel gesagt, besonders bei dieser Übersetzung war das der Fall, aber auch wenn ich Auslegungen schreiben muss oder wörtlich bringen muss. Ich komme sehr oft in Schwierigkeiten, was den Text betrifft. Ich hätte so gern jemanden oder ein Buch, wo man sofort Knopf drücken kann oder nachschlagen kann und da ist die Antwort. Aber so ist das Leben nicht zusammengestellt von Gott. Er will, dass wir zu ihm getrieben werden. Und dann geht man ins Gebet. Herr, ich befinde mich in einer Sackgasse. Ich komme nicht weiter. Ja? So war es bei mir übrigens heute gerade. Es war eine Stelle hier in diesem Text. Ich hatte sie schon oft gelesen, hatte mir Gedanken darüber gemacht. Aber ich wollte nun doch einmal erfahren, was bedeutet das nun wirklich? Und dann betet man. Herr, bitte, wenn es dir gefällt, gib mir Licht. Lass mich doch wissen, was das hier bedeutet. Und der Herr hat weiteres Licht gegeben. Ich will nicht sagen, dass ich die letzte Antwort bekommen habe, aber ich bin auf jeden Fall für eine gewisse Strecke zufriedengestellt und ich freue mich am Herrn, dass er so gnädig ist und immer wieder weiterhilft. Er hat uns in unserer Arbeit, mit meiner Arbeit mit Bruder Jettel in der Schweiz zusammen, er hat sehr starken Anteil gehabt an dieser Übersetzung. Oft haben wir hin und her geschrieben in Bezug auf ein Problem. Und der Herr hatte immer wieder weitergeholfen. Manchmal ganz neue Wege, die kein anderer vielleicht eingeschlagen hatte. Denn das dürfen Sie auch wissen, dass Ausleger und Übersetzer sehr oft voneinander abschreiben. Das ist nicht nur in der Schule so der Fall. Das ist auch von Professoren der Fall. Die tun das auch, schreiben voneinander ab. Das habe ich auch gemacht als Professor. Bis eines Tages ein Student mich fragte, Herr Professor, wo steht das geschrieben? Es war ihm wohl neu und ich hatte ehrlich gesagt aus einer Systematik, das heißt einer theologischen Systematik, hatte ich etwas abgeschrieben. Ich hatte den kürzeren Weg gewählt. Ja. So konnte ich schneller für die Vorlesung fertig werden. Und dann stellte ich heraus, dass dieser Theologe auch nicht alles wusste. Ja. Das war gut so, dass der Student diese Frage gestellt hat. Heute ist er selbst Professor. Der Herr erhört Gebet, wenn wir uns ganz auf ihn verlassen. Da brauchen wir keinen Menschen. Aber manchmal führt er uns zu Menschen und lässt Menschen uns weiterhelfen. Das gibt es auch. Wir überlassen es ihm, wie er uns hilft, ob er persönlich, ganz persönlich uns hilft, ohne menschliche Hilfe, vielleicht durch ein Wunder, vielleicht durch ein Mittel, oder ob er Mittel gebrauchen will, um uns aus unserer Klemme zu holen. Auf jeden Fall betet Paulus hier, dass die Leser Kraft erleben oder Macht durch Kraft, mächtig sich selbst zu beherrschen. Das ist, was Gott will. Gott will, dass wir Könige, Herren über uns selbst seien. Wenn wir geboren werden, gehören wir zu den hilflosesten Wesen, die es überhaupt gibt. Das ist der menschliche, das Säugling. Es gibt wohl kein Wesen, das so hilflos ist wie ein menschliches Baby. Und das bleibt so für längere Zeit. Und wir werden ganz abhängig, wir sind ganz abhängig von anderen Menschen. Wenn die ihre Pflicht nicht nachkommen, dann kommen wir um. Wir können uns selbst nicht helfen. Geistlich sind wir auch hilflose Wesen. Dort ist es schon so, dass Gott sich unser annehmen kann, wenn er will. Aber oft gebraucht er andere, um uns zu helfen. Kraft nach dem Reichtum seiner Kraft. Philipper Kapitel 4, Vers 13 ist eine Parallelstelle, die wir hier anführen könnten. Dieser Vers lautet ein wenig anders als in üblichen Übersetzungen. Kapitel 4, Vers 13. Ich bin stark, da wird dasselbe Wort gebraucht, das hier in Vers 18, glaube ich, ist es, gebraucht wird. Ich bin stark für alles, in dem, der mich stets innerlich kräftigt, Christus. Ich bin stark, ich bin imstande, alles zu tun, was? Nicht überhaupt alles, sondern alles, was Jesus will, dass er tut. Das ist hier vorausgesetzt. Es gibt viele Verse, die klingen absolut in unserem Ohr, aber wenn wir den Zusammenhang kundigen, dann merken wir, dass da Grenzen sind. Zum Beispiel die Geschichte von dem König, der eine Hochzeit plante für seinen Sohn. Da werden Menschen geladen im Voraus. Und dann kommt der Hochzeitstag und jetzt wird ihnen die Botschaft gebracht, heute ist es soweit, jetzt dürfen sie kommen. Aber die wollen nicht kommen. Einer nach dem anderen entschuldigt sich. Die geladen wurden, die kommen nicht. Und dann wird der König unruhig darüber. Es gefällt ihm überhaupt nicht, dass seine Untertanen sich so benehmen. Und dann lädt er andere ein. und sagt, die Geladenen kommen nicht zu meinem Fest. Die werden nicht, die werden hinausgestoßen. Wenn wir das genau nehmen, dann hört es sich, als ob auch die zweite Gruppe von Geladenen nicht das Mahl schmecken werden. Aber das meint die Geschichte nicht. Wir müssen erkennen im Zusammenhang, was gesagt werden will. Dasselbe tun wir in unserer Sprache. Und wir sollten nicht mehr von der Bibel erwarten, als wir von uns selbst erwarten. Das heißt, sprachlich auf diese Weise. Die, die zuerst geladen wurden. Es gibt manch eine Stelle, wo wir, um es besser zu verstehen, einen kleinen Einschub machen müssen. Vielleicht ein kleines Nur oder ein Auch oder was immer es ist, um den Text dann in unserem Ohr so zu verstehen, wie er ursprünglich gemeint war. Die biblischen Sprachen, Hebräisch, Aramäisch und Griechisch, die können sich so ausdrücken. Übersetzungsarbeit bringt es mit sich, dass wir auch nicht nur die Wörter, sondern das Verständnis übersetzen. Nun, hier sagt Paulus, ich bin stark für alles, in dem, der mich stets innerlich kräftigt, für alles, das er in mein Leben bringt. Er sagt es auch deutlich in Vers 12 oder 11, nicht, dass ich von Mangel spreche, denn meinerseits habe ich gelernt, in dem, worin ich bin, zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, erniedrigt zu werden. Das war seine Erfahrung. Er kennt das. Ich weiß, was es heißt, reich zu sein. In jede Lage und in alle Lagen bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl reich zu sein, als auch Mangel zu leiden. Ich bin stark für alles dieses, was er genannt hat, für die Wege, die Gott mich geführt hatte, bin ich stark gewesen und immer noch stark. Warum? Durch den, der mich innerlich kräftigt, hier ist ein anderes Wort gebraucht, nicht stark, sondern Kraft, er macht mich kräftig, und zwar stets, solange die Not währt, gibt Jesus ihm innere Kraft, sodass er stark genug ist, auszuharren. Er muss nicht murren, wenn er hungern muss. Er muss nicht klagen, wenn es nicht genug anzuziehen hat. Er schreibt an seinen Mitarbeiter, bringe mir den Mantel. Es will Winter werden und kälter und er könnte ihn gut gebrauchen da in seiner Gefangenschaft. Aber er murrt nicht. Er versucht, seine Probleme zu lösen, so gut es geht, aber er duldet alle Lagen, in die der Herr ihn führt. Die Kraft, sagt Paulus ferner, wird geliefert. Noch einmal Vers 16. Damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft zuzunehmen an Macht durch seinen Geist. Durch den Heiligen Geist. Nun, das kennen wir, dass mit dem Heiligen Geist Kraft verbunden wird. Zum Beispiel die Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wann der Heilige Geist auf euch kommt oder gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus weiß, es braucht Kraft zum Zeugnis. In uns selbst sind wir mutlos, schwach, wir scheuen uns, wir haben Angst, wir drücken uns, aber Paulus weiß um die Kraft. Es hat genug Kraft und Jesus weiß um genug Kraft. Der Heilige Geist wird die Kraft sein, die es braucht, um Zeugen Jesu zu sein, sei es in Wort oder sei es in Wandel. Diese Kraft ist bereits geliefert worden, als der Heilige Geist kam. Und dort, wo der Heilige Geist hinkommt, dort liefert er sie stets. Wenn der Heilige Geist die Kraft ist, die uns mächtig macht, dann ist es so, dass nicht der Heilige Geist uns manipuliert oder wie ein Roboter gebraucht. Manche Christen haben diese Auffassung. Voll des Heiligen Geistes heißt für sie, so voll zu sein, dass der Heilige Geist einen bewegt oder manipuliert. Mit manipulieren meine ich jetzt nicht notwendigerweise Böses. Manipulieren, manu ist Hand, lateinisch für Hand, und manipulieren ist mit der Hand etwas tun. Man stellt sich das so vor, vielleicht wie ein Handschuh mit der Hand da drinnen. Der Handschuh ist gefüllt mit der Hand. Und die Hand handelt jetzt und der Handschuh fügt sich so, wie die Hand vor sich geht. So ist es nicht mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist gebraucht uns nicht, wie eine Hand einen Handschuh gebraucht, sondern der Heilige Geist ist Gott und in einem gewissen Sinne ein Gegenüber für uns. Er leitet uns, er führt uns, aber wir haben zu reagieren. Wir haben zu agieren und auf ihn zu reagieren. Auf seine Führungen hin tun wir etwas. Er beherrscht uns also mittelbar gleichsam. Durch seinen Geist wird Kraft geliefert, damit wir Macht haben über uns selbst und den Willen Gottes tun können, mit diesem Körper, der jetzt unser Werkzeug ist, den Willen Gottes zu tun. Der muss dem Herrn ausgeliefert werden und dann handeln wir mit unserem Körper. Bei uns ist es so, unser Körper ist der Handschuh gleichsam unseres Geistes. Unser Körper und unser Geist nimmt tatsächlich, mein Geist nimmt diese Hand jetzt und bewegt sie oder nimmt meinen Mund, meine Zunge und bewegt diese. Da ist es so, ich bin meiner mächtig und gebrauche mich selbst. Ich manipuliere mich selbst. Aber das tut der Geist nicht. Das wird von mir erwartet. Der Geist führt und er macht es möglich, dass ich das tun kann. Aber ich bin verantwortlich für meine Taten. Und eines Tages wird Jesus zu uns sagen, uns mitteilen, ob wir treu oder untreu waren. Ja? Wir sind die Verantwortlichen. Kraft ist da genügend. Führung ist genügend. Hilfe ist genügend, nach dem Reichtum seiner Gnade. Aber der Geist will uns da führen. Er ist uns gegeben. In unserem Inneren ist er vorhanden, uns gegeben worden, damit wir innerlich anstelle des Gesetzes Moses ein neues Gesetz hätten, das heißt einen neuen Führer hätten. Paulus nennt den Geist das neue Gesetz in Römer Kapitel 8. Nicht mehr sind wir unter dem Gesetz, das wie früher die Israeliten, das war in ihrer Kindeszeit, in ihrer unmündigen Zeit, Galater Kapitel 4. Jetzt, wo er den Geist geschickt hat, seid ihr reife, verantwortliche Menschen. Ein anderes Beispiel könnte man noch erwähnen, um dieses zu beleuchten. Das ist ein Ereignis bei Paulus oder Saulus damals, kurz nach seiner Bekehrung. Wir wissen, dass er 3 Tage blind war, nachdem der Herr Jesus ihm begegnet war. Und an dieser Stelle wird er wohl seine Bekehrung erlebt haben, denn er spricht Jesus ganz bewusst als Herrn an. Und Römer Kapitel 10 sagt er in den Versen 9 und 10, wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus Herr, denn er ist der Herr. Als er das erste Mal Herr, Saulus hat Jesus 2-mal Herr genannt. Das erste Mal wusste er nur, dass er gestellt war von einer höheren Macht. Er fiel von seinem hohen Ross, könnten wir sagen, im doppelten Sinne, und er fiel zu Boden und wusste nicht, was ihm geschah. Und dann kommt die Stimme zu ihm, aber sie identifiziert sich nicht. Es ist nur eine Stimme, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er fragt, Herr, wer sind Sie? So würden wir gesagt. Herr, das geziemt sich, dass man zu einer höheren Macht, zu einer größeren Macht als ich selbst, dass man da sie sagt. Oder wer bist Herr, sagt Kyrios. Und dann identifiziert Jesus sich. Auf die Frage hin, wer bist du, sagt Jesus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann sagt er wieder, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist Bekehrung. Er vertraut, er weiß, Jesus ist da und ist auferstanden. Dass er starb, das wusste er, das hat er immer geglaubt. Aber er glaubte nicht, dass Jesus auferstanden war. Und jetzt steht er vor ihm. Und in ein paar Sekunden wird ihm alles klar. Der Jesus, der gestorben ist, ist auferstanden. Wenn er auferstanden ist, dann muss er mehr als ein Mensch sein. Das gibt's nicht so, nur so. Und übrigens kommt noch etwas anderes hinzu. Seine ganze Theologie ist hier im Keim gleichsam. Wenn Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Dann bekommt Paulus das mit, vielleicht nicht in diesem Moment, aber das wird er später vielleicht geschlossen haben dürfen. Er hat ja behalten, was Jesus da sagte. Warum verfolgst du mich? Paulus weiß, dass er nicht Jesus verfolgte. Für ihn war Jesus tot. Wen verfolgte Saulus? Die Gemeinde. Die wollte er. Er kam nach Damaskus nicht, um Jesus zu holen, sondern um die Jünger von Jesus zu holen und nach Jerusalem zu bringen. Und nun identifiziert sich Jesus mit seiner Gemeinde. Er sagt zu Saulus, damit, was du jetzt machst, bist du hinter mir her. Ich bin in dieser Gemeinde. Hiermit verfolgst du mich. Und da wird ihm klar, Jesus und seine Gemeinde sind eins. Und das legt er aus im Epheserbrief, im Kolosserbrief, in seinen Briefen überhaupt. Ist das ein Ton, der immer wieder zu hören ist? Also, er bekehrt sich dort vor den Toren von Damaskus, wird dann geführt nach Damaskus und die ganze Zeit betet er. Jesus sagt zu Ananias, er betet. Isst nichts, hat wohl auch nicht getrunken und wartet einfach. Und dann kommt Ananias zu ihm und sagt, Saul, Bruder, der Jesus, der dir begegnet war, der hat zu mir gesagt, ich solle zu dir kommen. Und Ananias sagt, damit du voll des Heiligen Geistes werdest. Aber wenn wir den Text lesen, scheint Jesus das gar nicht gesagt zu haben. Der Mann hat aber nicht gelogen. Er kennt seinen Herrn. Jetzt muss man zurückkurbeln im Text. Das ist die Apostelgeschichte 9. Der Text sagt, Lukas berichtet, Jesus sei ihm begegnet, dem Ananias, und er sagt, er solle zu Saul gehen, damit er gesund wird, aber noch aus einem anderen Grund. Ich werde ihm zeigen, wie viel er zu leiden hat. Er soll mein Bote sein, auch vor Königen und hohen Menschen, Männern, und er wird für mich zu leiden haben. Ananias hört also von einer zweifachen, ungeheuren Aufgabe, von einem Auftrag, den Gott für Saul hat. Und da er davon weiß, weiß er auch, was der Wille Gottes ist für Saulus. Und deshalb kann er mit gutem Gewissen dem Saulus mitteilen. Saul, du solltest voll des Geistes sein. Es steht nicht geschrieben, dass Paulus dort voll des Geistes wurde. Es von so einem Erlebnis wird da gar nicht geschrieben. Es wird gesagt, wozu Ananias da kam. Er hat ihm einen Bericht gebracht von Jesus, hat ihm etwas mitgeteilt. Und fortan weiß Saulus, ich brauche die Hilfe des Geistes Gottes, um meinen Auftrag für diesen Auferstandenen zu erledigen. Und dieses verkündet er in seinen Briefen. Und das haben wir hier. Durch seinen Geist Macht zu haben, über uns. Das bittet er für die Epheser. Der Heilige Geist ist unser Herr und er vermittelt uns die Aufgaben aus dem Wort Gottes oder in der Führung Gottes und er liefert auch die Kraft, die es braucht. Aber wir sind es, die gehorsam zu sein haben. Also die Kraft wird vom Heiligen Geist geliefert und wenn sie stets geliefert werden soll, dann werden wir zweierlei zu tun haben. Wenn der Geist in uns kräftig wirken soll, dann müssen wir uns bewahren lassen vor zwei Sünden gegen den Heiligen Geist. Ein Christ kann zwei Sünden begehen gegen den Heiligen Geist. Die eine Sünde ist, dass wir ihn dämpfen. Was heißt zu dämpfen? Ein Feuer wird gedämpft, wird gelöscht. Man kann auch übersetzen löschen, nicht auslöschen, sondern einfach löschen. Den Geist dämpfen, wie Luther übersetzt, heißt, dass man sich drückt vor einer Aufgabe, an die der Geist mich erinnert. Der Geist führt ja in meinem Denken. Und der Geist macht mir klar, was ich zu tun habe, vielleicht beim Bibellesen, vielleicht durch einen Bruder, eine Schwester. Und ich merke, dies ist von Gott. Und dann bin ich dran. Der Geist hat seinen Teil getan. Er hat mich erinnert. Und er hat mir klar gemacht, das ist meine Pflicht. Und jetzt kann ich Ja oder Nein sagen. Und wenn ich das lieber nicht tun möchte, dann dämpfe ich ihn. Ich möchte diese Stimme nicht mehr hören. Ich möchte dieses Brennen nicht mehr haben. Ich möchte mich wohlfühlen, erleichtert fühlen. Ich möchte diese Aufgabe nicht machen. Das geschieht uns immer wieder, das kennen Sie wohl. Dieses Nein sagen, dieses sich drücken vor einer bewussten Aufgabe. Wenn wir das tun, dann zieht sich der Geist zurück. Er ist immer noch da. Wir hören nicht gleich auf, nicht Kinder Gottes zu sein. Oder wir hören nicht auf, Gottes Kinder zu sein. Aber er zieht sich zurück und zieht auch seine Kraft zurück. Denn er ist unsere Kraft. Deshalb brauchen wir ihn. Und wenn ich dann aber Buße tue und wieder versöhnt werde mit meinem Herrn und Vergebung habe, dann kann der Geist wieder neu anfangen, mich zu gebrauchen, wo er will, wo er mich hinführt. Also der Geist kann gedämpft werden und so kann die Kraft dann geringer werden. Und dann kann ich so viel beten, wie ich will. Ich werde keine Kraft bekommen, weil ich nicht in Harmonie mit dem Heiligen Geist lebe. Die andere Sünde bezieht sich auf eine andere Art von Gebot. Oder Verbot, könnten wir sagen. Die 10 Gebote bestanden aus 2 Arten von Gebot. In den 10 Geboten lesen wir, du sollst und du sollst nicht. Es gibt Pflichten und es gibt Warnungen. Wir sollen etwas tun, etwas sollen wir nicht tun. Unser ganzes Leben besteht aus solchen Pflichten. Auch im Neuen Testament, auch in unserer Nachfolge Jesus, bei Jesus. Auch mit dem Heiligen Geist ist das so. Wenn der Heilige Geist uns an einen Auftrag erinnert, dann haben wir eine Aufgabe. Er sagt, du sollst. Dann kann ich ihn dämpfen. Wenn mir aber eine Grenze gesetzt wurde, dies macht man nicht als Christ. Und unser Gewissen wird vom Heiligen Geist gebraucht, um uns zu warnen. Wenn wir dann doch die Grenze übertreten, dann haben wir eine Übertretungssünde begangen. Und dann betrüben wir. Wo steht das Wort vom Betrüben des Geistes? Kann jemand das aus dem Stegreif sagen? Wie? Ich denke, ich höre richtig. Epheser 4, gegen Ende des Kapitels, einen letzten Verse. 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem wir versiegelt wurden bis auf den Tag der Erlösung. In welchem Zusammenhang steht dieses Wort? Im Zusammenhang mit Dingen, die wir nicht tun sollten. Dies sollte man nicht tun als Christ, das sollte man nicht tun und das sollte man nicht tun, und so weiter. Und dazwischen, betrübt nicht den Heiligen Geist. Er steht ja an der Grenze und setzt uns die Schranken. Und wenn ich übertrete, stoße ich gegen ihn und verletze ihn gleichsam. Und verletze mein eigenes Gewissen. Das ist die andere Art von Sünde. Ich gehe zu weit. Wir sind wirklich kurvenreiche Menschen. Ja, das eine Mal gehen wir nicht weit genug und das andere Mal gehen wir zu weit. Und so gehen wir manchmal hin und her. Und der Psalmist betet, mache meinen Weg gerade. Ja. Lass mich gerade gehen für dich, nicht hin und her. Wir können den Heiligen Geist betrüben, wenn wir etwas, das für uns Christen ist, verboten ist, doch machen. Wenn diese Dinge bereinigt sind in unserem Leben, und es ist ganz einfach, die Lösung vieler großen Probleme im Leben sind sehr einfach. Wir brauchen Kraft, wir brauchen Erweckung, wir brauchen Mut, wir brauchen dies, wir brauchen das. Die Lösung ist, die Sünden bekennen. Es gibt sehr viele unbekannte Sünden in der Gemeinde Jesu. Und wenn diese Sünden bekannt werden, dann gibt es neue Luft in der Gemeinde. In meinem eigenen Leben, im Gemeinschaftsleben. Und das merkt man. Frische Luft tut gut. Ja. Ich habe Erweckungen erlebt. Einige Male in meinem Leben. In meinem Heimatort gab es mehrere Erweckungen. Das ist etwas Wunderbares, das zu erleben. Man weiß, jetzt weht der Geist. Das hat nicht nur mit Bekehrungen zu tun. Das hat mit Neubelebung von Gläubigen ebenfalls zu tun. Und vielleicht zuerst bei den Gläubigen. Die kanadische Erweckung, die sogenannte, fand wohl statt 1970, 71. Zum ersten Mal in unserem Lande gab es eine Erweckung, von der man nicht wirklich Notiz nehmen musste. Wir hörten davon, wir waren in Europa und ich hatte so gern gesehen, was der Herr dort tat. 71 konnten wir dann Kanada besuchen für kurze Zeit. Dann habe ich etwas davon gesehen, was der Herr getan hat. Es war erstaunlich. Man sagte uns, wenn in einer Gemeinde der Prediger oder die Prediger und die Pastoren, wenn die Buße taten, dann war der Weg frei für Erweckung in der Gemeinde. Manch eine Erweckung wurde aufgehalten durch die Sünden von Wortverkündigern. Ein guter Bekannter von uns hörte von dieser Erweckung und sie hatte ihren Herd anfänglich in einer Baptistengemeinde in Saskatoon, in Saskatchewan, Kanada. Die zwei Brüder, das waren Zwillinge, die der Herr gebrauchte in dieser Verbindung, die gehörten zu einer Benennung, das war nicht eine baptistische Benennung, sondern eine andere. Und dieser Bekannter von uns war der Pastor in dieser Gemeinde, in einer Gemeinde dieser Benennung, zu der diese Zwillingsevangelisten gehörten. Als er hörte, was in dieser Baptistengemeinde geschah, dass da eine Bewegung war, dann hatte er Angst, dass er seine Leute verlieren würde. Und dann hat er schnell etwas programmiert, etwas geplant für seine Gemeinde, auch Versammlungen, irgendetwas. Aber Er hatte sich etwas vertan, offenbar hat er nicht genug geplant. Denn die Erweckung hielt einfach an. Ja? Und sie wurde stadtweit. Und dann fand er sich doch genötigt, einmal hinzugehen und zu schauen, was da wirklich geschah. Und er setzte sich vorsichtshalber auf den Balkon, ganz weit weg, sodass er gut zuschauen konnte, was da unten geschah. Was geschah? Am Ende der Verkündigung wurde wohl eingeladen, wenn Christen in Ordnung mit Gott kommen wollten und so weiter. Dann kam er nach vorn. Der Herr war mächtiger geworden als er. Und die Erweckung konnte auch weitere Kreise ziehen in seiner Gemeinde und auch anderen Gemeinden. Erweckung ist etwas sehr Schönes. Ich habe einmal in Basel, als ich dort diente an der Hochschule, Theologischen Hochschule, Vorlesungen gehalten über dieses Thema Erneuerung und Heiliger Geist und erwähnte das vor den Studenten, dass das Geheimnis sei, Bekennen von Sünde. Es ist Sünde, das im Wege steht für ein Wirken des Geistes. Und dann meinte ein Student doch, fragen zu müssen, ist das die einzige Lösung für das Problem, dass wir Neubelegungen brauchen? Ich wusste schon, worauf er hinaus wollte. Und ich musste bei meiner Behauptung bleiben. Charismatische Erfahrungen sind nicht die Lösung. Sünden bekennen ist die Lösung. Und das ist, was wir zu tun haben. Und dann kann der Heilige Geist wirken und er wird wirken, wie er will. Darauf können wir uns verlassen. Manchmal auf erstaunliche Weise, manchmal auf etwas weniger Augenscheinliches, aber er wird wirken. Also durch den Geist wird die Kraft geliefert, wenn wir in Harmonie mit dem Geist leben. Eine weitere Beobachtung, die wir in diesem Vers machen, es geht hier letztlich um ein Wachstum. Das ist das Letzte, was ich zu diesem Vers sagen möchte. Als Letztes, wir stellen fest, dieses Wirken des Geistes, dieses Liefern von Kraft, sodass wir unser mächtig sein können, das ist etwas Allmähliches. Manche glauben an eine plötzliche Ausrüstung mit Kraft, für einen Dienst nach der Wiedergeburt. Ich nehme mir manchmal Zeit, Fragen zu klären, die so am Rande des Textes sind, damit vielleicht der Weg noch besser gebahnt wird zu einem Verständnis des Textes. Es gibt ein Missverständnis über Ausrüstung mit Kraft. Man sagt uns, die Jünger Jesu waren ja bekehrt, aber später kam die Ausrüstung mit Kraft. Ja, sagen manche, sie wurden sogar wiedergeboren am Auferstehungstag, als Jesus am Abend, als die Jünger zusammen waren, sie anhauchte, nehmt den Heiligen Geist oder empfangt den Heiligen Geist. Und das kann man nicht anders verstehen, sagt man, als dass die dann wiedergeboren wurden, denn sie bekamen ja den Heiligen Geist. Aber diese Jünger bedurften immer noch einer Ausrüstung mit Kraft und die sei dann später gekommen. Ich hatte einen Studenten, der schrieb auf diese Weise, sei eine Examensarbeit. Ich war etwas überrascht, ich hatte das nicht erwartet. Ich dachte, ich hatte ein anderes Thema mit ihm vereinbart. Und dann habe ich mit ihm sprechen müssen hinterher, dass die Heilige Schrift das nicht so sagt. Er wollte natürlich etwas beweisen. Er gehörte zu einer solchen Benennung entsprechenden. Das konnte ich verstehen. Aber als Student muss man die Wahrheit studieren. Und nicht seine eigenen Meinungen. Was ist es nun um diese Ausrüstung mit Kraft im Verhältnis zur Bekehrung, ja auch zur Wiedergeburt. Die Jünger Jesu wurden nicht am Auferstehungstag wiedergeboren. Sie wurden wiedergeboren am Tag der Pfingsten. Und ihre Wiedergeburt klaffte mit ihrer Bekehrung auseinander. Ihre Bekehrung fand statt, als Jesus begannen nachzufolgen. Das war ihre Umkehr oder der Beginn ihrer Nachfolge. Einigen waren schon bekehrt in dem Sinne, dass sie schon Gottestreue waren nach alttestamentlichen Muster. Und ihre Nachfolge Gottes drückte sich jetzt dadurch aus, dass Jesus oder Gott in sichtbarer Gestalt, der vor ihnen war, dass sie dann ihm ihre Loyalität gaben. Also Bekehrung haben wir schon im Alten Testament. Das ist nichts Neues. Wiedergeburt ist etwas Neues. Das kennt man zur alttestamentlichen Zeit nicht. Das ist eine Verheißung. Der Prophet Ezekiel, der teilt uns mit, dass der Tag kommen würde, wo Gott seinen Geist geben würde, und dann würde man imstande sein, dann würde man neues Leben haben, ein neues Herz käme mit diesem neuen Geist, dem Geist Gottes. Er sagt, es ist mein Geist, der ich in euch geben werde, und ihr werdet ein neues Herz haben und werdet imstande sein, in meinen Wegen zu wandeln. Denn mit dem Geist kommt die Kraft. Mit dem Geist kommt das Leben, mit dem Geist kommt die Kraft, weil der Geist Gott ist und Gott ist die Kraft. Die Jünger kennen also das Neue, das Jesus bringt, am Pfingsttage. Das lernen sie dort kennen. Sie erleben nicht ihre Wiedergeburt vorher, sodass sie zwei Erfahrungen machen im Heiligen Geist, die Wiedergeburt und dann später die Ausrüstung mit Kraft. Ich hoffe, dass es nicht zu schwere Kost ist für einige von Ihnen. Wenn Sie das sorgfältiger nachlesen möchten, hinten liegt ein Buch auf über den Heiligen Geist, da ist es ganz sehr ausführlich behandelt worden, die verschiedenen Fragen, die damit zusammenhängen. Ich will das hier nur kurz skizzieren, damit man im Klaren darüber ist. Die Ausrüstung mit Kraft kam mit dem Heiligen Geist, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Es gab dann noch zwei Fälle, wo Menschen sich bekehrten und nicht gleich wiedergeboren wurden, weil sie nicht gleich den Heiligen Geist bekamen. Denn der Heilige Geist ist das Leben. Er bringt das Paket Heil, die Rettung. Es gab noch zwei Fälle, wo Menschen erst später den Heiligen Geist bekamen. Und der eine Fall ist in der Apostelgeschichte 8 und der zweite Fall, den haben wir in der Apostelgeschichte 19. Aber das hörte auf. Mit Kapitel 19 haben wir das letzte Mal, dass jemand sich bekehrte und nicht den Heiligen Geist bekommen hatte. Warum sage ich das? Der erste Korintherbrief, der ist geschrieben worden von Ephesus aus. Paulus kam nach Ephesus und bald nachdem er dorthin kam, hatte er diese Erfahrung mit den Apollos-Jüngern oder Jüngern von Johannes, aber wahrscheinlich durch Apollos zustande gekommen. Wahrscheinlich nach diesem Ereignis, denn der erste Korintherbrief wird wohl erst einige Zeit später geschrieben worden sein. Als er den ersten Korintherbrief schrieb, dann sagt er, dieser Brief gehe nicht nur an die Heiligen in Korinth, sondern an alle, die den Namen des Herrn Jesus anrufen, überall, an jedem Ort, an ihrem und an unserem. Das heißt, der erste Korintherbrief, der so viele örtliche Seelsorgefälle bespricht, der war eigentlich für alle Christen gedacht. Zuerst natürlich für die Korinther, aber es durften Abschriften gemacht werden und der Brief durfte an überall verteilt werden. Denn dort war so viel Dogmatik, so viel Bibellehre, dass Paulus es offenbar für notwendig sieht, dass dieses Material Verbreitung fände. Dort klärt er manch eine grundsätzliche Frage. Und dort schreibt er, ihr, wo immer der Brief hinkommt, da ist ihr jemand, der den Namen des Herrn angerufen hat, der bekehrt ist. Ihr habt den Heiligen Geist. Er braucht gar nicht die Gemeinde zu kennen. Er braucht nicht die einzelnen Personen zu kennen, an die dieser Brief gelangen wird. Wo immer es Christen gibt, das heißt Menschen, die Jesus nachfolgen, da kann er jetzt sagen, sie haben den Heiligen Geist. Folglich kann es nicht das wiedergeben, dass jemand bekehrt ist und noch nicht den Heiligen Geist hat. Ich denke, das sagt er zweimal im ersten Korintherbrief. Später kam er nach Korinth. Und von Korinth aus schrieb er an die Gemeinde in Rom. Und dasselbe sagt er den Christen in Rom. Dieser Brief ist ebenfalls ein Brief, der überall im Imperium, von Rom aus der Hauptstadt, ins ganze Imperium gehen darf, an alle Christen. Es ist auch ein Brief, der sehr allgemein gehalten wird, obwohl er an eine Gemeinde in Rom geschrieben wurde. Dort schreibt Paulus, ohne Ausnahme, das gilt für alle seine Leser, nach Kapitel 1. In Kapitel 5, Vers 5 sagt er, der Heilige Geist ist ausgegossen worden in euren Herzen. Sie haben den Heiligen Geist. In Kapitel 8 sagt er es noch in der verneinenden Form. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein Eigentum. Klarer könnte es kaum sein. Jetzt werden Bekehrung und Empfang des Heiligen Geistes in eins gehalten. Das ist jetzt die Lehre. Denn mit jedem Manuskript, das von Gott eingegeben wurde, durch den Heiligen Geist gegeben wurde, wird die Bibel ergänzt. Das ist Gottes Wort. Und Gottes Wort teilt uns jetzt in diesen anschließenden Schriften mit, was immer vorher geschehen war, jetzt hört das auf. So wie manches Jahr aufhörte, als Israel nach Kanaan kam. Es gab Gebote für die Wanderungszeit. Die hörten auf für die Zeit in Kanaan. Es gab Gebote für die Zeit in Kanaan. Die wurden aufgehoben, als Jesus kam und das Opfer brachte. Das finden wir immer wieder in der Heiligen Schrift, dass Gebote für eine bestimmte Zeit gelten. Aber dann macht das Wort Gottes klar, jetzt sieht es im Heilsplan Gottes so aus. Und dann haben wir uns daran zu halten. Also, der Heilige Geist ist ein Geist, der heute jedem Bekehrten gegeben ist. Und ich brauche heute gar nicht eine zweite Erfahrung zu machen, um jetzt den Heiligen Geist zu haben oder etwas Besonderes zu erleben. Auch nicht das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist kann geschehen, und ich denke persönlich, dass es immer so ist, mit unserer Bekehrung. Bedenken wir, dass als die Jünger zum ersten Mal den Heiligen Geist bekamen, er sie erfüllte. Wenn wir uns bekehren, dann kommen wir ja zu Jesus so, wie wir sind, nicht wahr? Wir geben uns dem Herrn Jesus. Und der Herr Jesus nimmt uns an, so wie wir sind. Und dann gibt er uns den Geist und dieser Geist nimmt uns in Beschlag, so wie wir sind. Wir haben unser Herz, unser Leben dem Herrn Jesus gewidmet. Und das könnte man sagen, ist Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wie bei den ersten Jüngern. Nicht mit denselben Augen oder auffälligen Zeichen. Das hatte damals seinen Sinn. Heute ist das normal. Wir wissen das aus dem Wort Gottes. Die Ausrüstung mit Kraft ist mit dem Heiligen Geist gegeben. Jesus sagt, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen, er wird auf euch kommen. Sie hatten ihn noch nicht. Jesus sagt, er ist bei euch und er wird in euch sein. Er wird kommen, ich werde den Vater bitten und er wird ihn euch schicken. Als der Heilige Geist am Pfingsttage kam, dann erhielten die Jünger den Heiligen Geist. Sie wurden ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe mit diesem Ereignis, dass der Geist kam, und zur gleichen Zeit erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist kann allerdings variieren, wenn wir, wie gesagt, den Geist dämpfen oder uns versündigen, betrüben, dann natürlich zieht der Heilige Geist sich zurück. Wenn wir aber Buße tun, dann nimmt er uns wieder so, wie wir sind. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ist nicht etwas, das man besonders spürt. Das ist einfach eine Tatsache. Ich brauche nicht, mich stark zu fühlen, um zu wissen, dass ich stark bin. Ich fühle mich schwach manchmal, aber ich brauche nur gehorsam zu sein. Und der Herr liefert die Kraft, die es gerade braucht. Ja? Wir legen viel zu großen Wert auf Gefühle. Wir sollten viel nüchterner sein. Und dann würden wir auch froher sein. Könnten wir es uns leisten, froh zu sein, weil wir nicht falsche, verkehrte Erwartungen an uns stellen. Nun, das war ein Exkurs. Vielleicht hilft das, einiges zu klären, was die Ausrüstung mit Kraft betrifft. Der Heilige Geist liefert diese Kraft, und wenn wir mit dem Heiligen Geist mitmachen, dann liefert er seine Kraft. Dieses ist aber ein etwas Wachstumsmäßiges. Übrigens sagt Paulus in Epheser Kapitel 5, Vers 18, seid erfüllt werdende mit dem Heiligen Geist. Etwas wörtlicher. Lasst es stets so sein, dass ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas, was ständig geschehen sollte. Hier schreibt der Apostel, er betet, dass sie zunehmen. Zunehmen, eigentlich im Infinitiv. Er gebe euch zuzunehmen an Macht im inneren Menschen oder in den inneren Menschen hinein. Auch dieser Ausdruck zeigt, dass es etwas Allmähliches ist. Man kann uns vergleichen mit einem Haus. Ein Haus hat verschiedene Räume, und wenn der Heilige Geist uns füllt und mit sich selbst uns ausrüstet zu bestimmten Aufgaben, die Kraft liefert, dann will er alle Räume in Beschlag nehmen. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Wenn ich mich bekehre, ich sagte, dann sind wir voll des Heiligen Geistes. Denn wir geben uns so, wie wir sind. Aber kaum sind wir auf der geistlichen Welt, das heißt, kaum sind wir wiedergeboren, und wir beginnen festzustellen, dass nicht alles in Ordnung ist mit uns. Und viele junge Christen kommen dann in Schwierigkeiten. Sie dachten, sie hatten Jesus ihr Leben ausgeliefert, und jetzt ging es glatt, ja? Er löst ja alle meine Probleme. Und dann stellt man fest, dass man dies nicht vermag, und da stolpert man, und hier fehlt etwas. Und wir kommen ins Wachstum. Wir lernen, Jesus will uns mehr und mehr in Beschlag nehmen. Vielleicht, der Herr Jesus wohnt vielleicht zunächst im Foyer, ja? Im Vorraum. Dort bin ich voll des Geistes. Ja? Aber Paulus will, dass Jesus uns ganz füllt. In Vers 17 sagt, dass er in uns wohnt. Volles Wohnrecht bekommt in allen unseren Räumen. Nehmen wir einmal den Leseraum. Das ist der Abschnitt meines Lebens oder der Teil meines Lebens, wo ich lese. Was lese ich? Und warum? Tue ich alles im Namen Jesu? Was heißt es, etwas im Namen Jesu zu tun? Das heißt, dass man etwas tut auf Geheiß von Jesus. Wenn ich für eine Firma arbeite und reise im Namen dieser Firma, dann trete ich für die Firma ein. Ja? Ich tue etwas im Namen der Firma. Und sie verleiht mir diese Vollmacht, im Namen der Firma zu handeln. Ein Botschafter handelt im Namen seines Landes. Und wenn ich etwas im Namen Jesu tue, dann steht sein Name gerade dafür. Der Herr Jesus möchte jetzt Raum gewinnen in meinem Inneren. Und ja, es geht um das Lesen und ich sollte alles tun im Namen des Herrn Jesus. Das heißt, was ich tue, darüber sollte ich die Gewissheit haben, dass Jesus mich geschickt hat, dieses zu tun. Sie kaufen etwas, sind sich darüber klar, dass dies das Richtige ist, von Jesus aus. Ich will Sie jetzt nicht bürden mit großen Gebeten über, ob es diese Orange sein sollte oder die. Ich will nur sagen, dass was wir tun, wir mehr Gewissheit darüber hätten, dass dieses der Wille Gottes ist. Wie ich meine Zeit verbringe, was ich lese, was ich höre und so weiter. Viele Christen geben sich gar nicht Rechenschaft darüber. Das sollten wir tun. Alles sollte im Namen des Herrn Jesus geschehen. Und wenn ich jetzt meinen Leseraum oder meinen Musikraum oder irgendeinen Raum dem Herrn Jesus überlasse, dann füllt er diesen Raum. Dann wohnt er, dann wohnt sein Geist in diesem Raum. Und dann bin ich neu erfüllt, denn es ist ja ein Raum ja zusätzlich zu dem Wohnraum meines Herrn gekommen. Gut, das ist jetzt geklärt. Jetzt gehe ich einige Tage mit dem Herrn Jesus fröhlich. Ich danke ihm, ich bin froh, ich habe Freude zum Beten und so weiter. Und plötzlich erlebe ich etwas anderes. Ja? In meiner Beziehung zu einem anderen. Und ich falle auf die Nase. Und dann merke ich, der Herr Jesus will jetzt einen neuen Raum in mir einnehmen. Der Heilige Geist will in diesen Raum hinein Kraft liefern, um in diesem Raum mächtig zu sein in seinem Namen. Und so geht es weiter. Und das bleibt bis zu meinem letzten Tag meines Lebens so. Ich bleibe am Wachsen. Ich hoffentlich, wir sollen am Wachsen bleiben. Und der Heilige Geist will mehr und mehr Raum in uns gewinnen. Nun, ich habe schon Vers 17 angeschnitten, aber da gibt es sehr viel darüber zu sagen, das müssen wir aufheben. Ich habe jetzt schon mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich wollte. Wir kommen zum Schluss. Ich möchte noch mit uns zum Schluss beten. Herr Jesus, wir staunen über deinen großen Heilsplan. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Manchmal wird es uns zu viel. Wir danken dir, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, um uns zu erleuchten, um uns zu führen. Bewahre uns, Herr, davor, dass wir deinen Geist betrüben oder dämpfen. Herr Jesus, du sollst wirklich Herr sein in unserem Leben, über unsere Sprache, über unser Lesen, unser Hören, all unser Tun. Lass uns wirklich alles, was wir tun, in deinem Namen tun können, damit du verherrlicht werdest in und durch uns. Amen.